Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, die Herausforderung einer Predigt, ich glaube, jeder Predigt, die jetzt von hier vorne stattfindet, ist eigentlich immer die gleiche. Wir wollen Jesus Christus verherrlichen. Ich glaube, nicht nur mit der Predigt, sondern auch mit den Liedern und mit allem, was wir machen. Wir möchten schauen, was unser Herr so damals für sein Volk gemacht hat, was er damals seinem Volk gesagt hat. Und das wollen wir auf das heutige Alter, Zeitalter, wir wollen in unser Leben in 2021 das übertragen und einfach Gott fragen, wie soll ich das heute leben? Wie soll ich das heute machen? Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele gute Beispiele dafür. Wir sehen diese, ich sage jetzt mal Firmen, Häuser, Berufe, Einrichtungen. Eine kurze Frage, was denkt ihr, was haben die Gemeinsames? Ihr dürft das laut sagen. Bitte? Helfen, ja, okay, noch? Sozial, ja. Das sind, ich sag jetzt auch so Firmen, Berufe, die wirklich gar nicht zu haben. Also die arbeiten wirklich 24 Stunden. Ja, also es ist immer jemand im Krankenhaus, es ist immer jemand in der Apotheke, irgendwo ist eine offen. Die Feuerwehr ist immer bereit, egal ist das 3 Uhr nachts, ist das 2 Uhr mittags, die Polizei ist auch da. Also das sind so Sachen, die wirklich 24 Stunden arbeiten. Ich habe früher mal, als ich ein, ja ich weiß nicht, wenn ich Kind darf man nicht sagen jetzt, aber ein Jugendlicher war, habe ich hier in Coesfeld bei der Firma Ostendorf mal einfach so einen Sommerjob gemacht und dann habe ich erfahren, dass dort Maschinen gibt, die gar nicht ausgemacht werden. Die arbeiten wirklich 24 Stunden, siebenmal die Woche und das ganze Jahr. Wirklich, die werden irgendwann vielleicht einmal im Jahr kurz ausgeschaltet, aber sonst die ganze Zeit powern die durch. Und die Überschrift meiner Predigt ist heute die 24 mal 7. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Zeichen kennt, das bedeutet wirklich 24 Stunden, siebenmal die Woche. Durch. Wenn du heute meine Predigt zuhörst und alles vergisst danach, dann hoffe ich, dass du das einfach nur behältst. 24 mal 7. Dieses Phänomen zeigt uns Gott auch in seinem Wort. Gott holt das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft und übernimmt die Führung über sie. Und das Tolle an dieser Führung ist, dass Gott einfach in ihr Leben reinkommt und sie müssen gar nicht das verdienen. Also sie müssen nichts dafür tun. Sie haben sich entschieden, mit Gott zu gehen und Gott ist in ihr Leben reingekommen. Gott war da und Gott führte sie. Und dann lesen wir in 2. Mose 13, 21 bis 22, dort steht, der Herr aber zog von ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Das nennt die Bibel 24 mal 7. Und diese Führung 24 mal 7 gehört zum Freiwerden. Das bedeutet, jeder Jude, der sich damals entschieden hat, gläubig wurde an Gott sozusagen und gesagt hat, ja, ich möchte, dass Gott mich rausführt, der hat auch dieser Führung 24 mal 7 zugesagt und hat sie erhalten. Wir kennen diese Geschichte aus der Bibel. Ich habe mal so ein Bild fotografiert einfach. Das ist aus der Kinderbibel. Das ist so die erste Bibel, die ich hatte. Und ich weiß, dieses Bild werde ich nie vergessen. Ich war damals noch gar nicht gläubig, habe aber so die Bibel ab und zu mal Kinderbibel gesehen. Und dieses Bild hat mich immer fasziniert. So das Volk wandert über die ganzen irgendwelche kleinen Wege, irgendwie durch diese Steine und alles Wüste. Und irgendwo vorne ist diese Wolkensäule, der mächtige Gott, den man von Weitem sieht. Man weiß, er ist da und er führt sie. Und für uns ist das irgendwie, wir lesen diese Geschichte und die ist irgendwie so ganz normal. So, naja, Gott war bei ihnen und es ist irgendwie okay, klar, gehört doch dazu irgendwie. Und er ging mit ihnen und zeigte ihnen ganz genau, wo die abbiegen sollen, wo die mal anders gehen sollen. Also er war quasi, ich will das nicht so negativ sagen, aber wie so ein Navigationssystem für die. Er sagte, wohin es geht. Und sie gingen. Gott war bei ihnen, bei Tag und bei Nacht. Doch für die Juden war das etwas völlig Neues. Also wenn für uns ist das, wir lesen das und das ist so relativ normal, ja, Gott ist bei ihnen. Für sie war das total was Neues. Sowas gab es davor nie. Das kannten sie davor nicht. Er war die ganze Zeit bei ihnen. Und sie mussten Gott nicht mal darum bitten. Bleib doch bei uns. Er war da. Das war damals und es waren die Juden in der Wüste. Hier passte irgendwie alles gut zusammen, das kennen wir. Doch übertragen wir doch einfach diesen Gedanken doch in unserer Zeit. Was hältst du einfach von Gott und von dieser Führung in deinem Leben? Gott möchte dich führen bei Tag und bei Nacht. Was halten wir heute von dieser Idee? Und ich weiß nicht, ob was du davon persönlich hältst, aber meiner Meinung, und ich hoffe, dass ich mich da wirklich irre, meiner Meinung nach, dass für manche Gläubige, Christen, so eine Führung bei Tag und bei Nacht einfach undenkbar wäre, einfach ziemlich verrückt wäre. Das wäre irgendwie zu viel. Bei Tag und bei Nacht ist Gott da, um dich zu führen. Gott, es ist ja schön, dass du mir helfen möchtest. Es ist ja schön, dass du mich rausgeführt hast. Aber ab und zu möchte ich so ein bisschen Zeit für mich haben. Gott, wo bleibt denn die Privatsphäre? Also, doch nicht die ganze Zeit. Ich will doch ein bisschen Zeit mit mir verbringen, mit meinen Ideen, mit meinen Wünschen. Wir haben doch so ein spannendes Leben und es gibt so viel auszuprobieren. Wir wollen so viel machen. Wir wollen uns irgendwie, ja, verwirklichen. Und Gott, naja, er kennt sich doch gar nicht damit aus. Gott ist doch irgendwie so altmodisch. Manche stellen sich das vor, glaube ich, so Gott ist wie so ein Opa, der hinterhergeht. Quasi, er bremst immer alle ab und versteht die modernen Sachen nicht. Er ist da, aber irgendwie passt er so nicht ganz in die Zeit. Wie soll das mit Gott denn sein? 24 mal 7. Wir haben bestimmt auch irgendwie andere Optionen. Also sagen wir mal, 15 Minuten mal 7. Das ist doch nicht schlecht. 5 Minuten morgens, so wenn ich aufgestanden bin oder bevor ich schlafen gehe und dann so 7 mal die Woche. Das ist gut. Reicht doch. Okay, wenn ich richtig Zeit habe, 30 Minuten mal 7. Und wenn ich arbeitslos bin, vielleicht eine Stunde, dann habe ich doch Zeit. Aber wir haben doch alle was zu tun. Wir haben doch alle einen vollen Tag. Oder okay, eine andere Option, 2 Stunden einmal die Woche. So, Sonntag, Gottesdienst. Ich glaube, dieses Schema wird vielen passen. Und die Bibel, sowohl das Alte Testament wie auch das Neue Testament, die haben sich irgendwie ja, zusammengetan und irgendwie die Sache abgesprochen und meinen, die Variante 24 mal 7 ist die einzig, die wirklich klappt mit Gott. Wir lesen in Matthäus 28, 20, dort steht, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus sagt das seinen Jüngern ganz am Ende, die letzten Worte in Matthäus Evangelium. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. 24 mal 7. Im Neuen Testament hat Gott für uns keine Feuersäule, keine Wolkensäule, sondern er hat eine Gemeinschaft, die er vorbereitet hat mit seinem geliebten Sohn. Und das bis ans Ende dieser Welt. 24 mal 7. Wenn wir das hier verstehen, was Gott uns hier vorschlägt, dann verstehen wir wirklich, dass mit der Einsamkeit zu Ende ist. Es ist sehr wichtig, dieses Ereignis, was dort stattfindet, wirklich diese Tiefe zu verstehen, damit wir diese Geschichte richtig verstehen, was da passiert. Der Weg zur Freiheit, und ich möchte dich bitten, ganz genau gerade zuzuhören, der Weg zur Freiheit, so wie hier in der Geschichte beschrieben wird, ist nicht einfach weg vom Pharao. Uns kommt das oft so vor, Freiheit bedeutet, wenn wir einfach weg sind von Dingen, die uns kaputt machen, die uns terrorisieren und versklaven. Wenn ich davon weg bin, dann bin ich frei. So nach dem Motto, kein Pharao, dann bin ich frei. Aber das ist falsch. Der Weg zur Freiheit ist ein Leben zu zweit, sagt Gott hier. Zusammen sein, 24 mal 7. Nicht einfach weg, sondern mit. Das ist ein Unterschied. Nicht einfach weg von den Sachen, die dich versklaven, sondern mit Jesus. Und das gehörte zu der Führung und das gehörte zu der Freiheit dazu. Man konnte das nicht trennen. Gott sagt, willst du frei sein? Dann hole ich dich da raus, aber dann gibt es 24 mal 7, anders nicht. Und das ist ein Unterschied. Zusammen sein bis ans Ende der Welt, sagt Gott. Ich weiß nicht, wann diese Welt zu Ende geht. Aber ich weiß, dass Jesus gesagt hat, und das sagt er heute seinen Jüngern, das heißt dir und mir auch, und das sagt er allen Jüngern, auch die vor 100 Jahren gelebt haben, dass wir irgendwann, wenn das Leben zu Ende ist, vor ihm sein werden. Er holt uns zu sich, weil wir seine Kinder sind, damit wir mit ihm gemeinsam die Ewigkeit verbringen. Und wir lesen in Johannes 17, 24, Jesus betete dort und sagte, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch bei mir sein, die du mir gegeben hast, das seid ihr und ich, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Jesus sagt, ich will sie zu mir holen. So hat Jesus für seine Jünger gebetet, also für dich und mich. Eine Verbindung, die hier anfängt, indem wir seine Kinder werden und die sich in die Ewigkeit zieht und gar nicht aufhört. Eine sehr bekannte Stelle in Johannes 3, 16 steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Als ich in der Bibelschule war, haben wir in manchen so Unterrichtsstunden früher mal so Sachen durchgesprochen und uns ist aufgefallen, dass in der Bibel gibt es Dinge, wo Gott sagt, so wie es hier jetzt ist, so ähnlich wird das genauso in der Ewigkeit sein. Das bleibt. Also zum Beispiel mein Körper oder unser Körper. Ich habe zwei Hände, ich habe zwei Füße, ich habe zwei Augen, ich habe einen Kopf, ich kann reden. Ja, dieser Körper ist schwach. Und dieser Körper wird irgendwann vergehen. Aber Gott sagt, wenn wir uns in der Ewigkeit treffen, wenn du mit mir leben wirst, dann wirst du immer noch einen Körper haben. Er wird anders sein, aber du wirst immer noch einen Körper haben. Du wirst reden, du wirst lecker essen, du wirst singen. Also es wird schon so bleiben. Oder die andere Sache, eine Gemeinde, die Gemeinde, die wir hier haben, wird auch in der Ewigkeit sein. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Gemeinde, also nicht nur ich glaube, sondern da steht so, die Gemeinde werden wir nicht los. Die bleibt da. Und Jesus sagt uns, oder die Bibel gibt uns einen Rat. Du musst mit der Gemeinde, mit deinem Bruder und mit deiner Schwester klarkommen, hier auf Erden. Denn sie werden in der Ewigkeit mit dir sein. Egal, ob du sagst, heute Sonntag setze ich mich nicht zu dem. Irgendwie passt das mir heute nicht. Ja, aber in der Ewigkeit werdet ihr zusammen sein. Die ganze Zeit. Willst du das oder nicht? Deswegen lern schon jetzt, mit der Person umzugehen. Ganz einfach. Davon spricht die Bibel ganz klar und deutlich. Und wir werden auch Jesus nicht los. Jesus wird auch, das Hauptziel der Ewigkeit ist Jesus beim Sein. Hier auf Erden und in der Ewigkeit, er wird da sein. Warum funktioniert im Himmel alles? Warum ist da Leben? Warum ist da Freude? Weil Jesus da ist. Er ist die Quelle des Lebens. Und wenn wir das, so diese Dinge miteinander verknüpfen, die hier sind und in der Ewigkeit sein werden, können wir uns die Ewigkeit ein bisschen anders ab und zu vorstellen. Ich weiß nicht, wie du diese Idee findest, wie du heute diese Idee an dein Herz nur ranlassen möchtest. 24 mal 7. Dieses 24 mal 7, weil wenn ich über Leben Jesu lese, wenn ich über sein Sterben lese in der Bibel, über die Auferstehung, darüber, wie er gebetet hat, wie er gelebt hat, wie er über uns redet, dann habe ich wirklich echt den Eindruck, dass er es wirklich ernst meint mit diesem 24 mal 7. Nicht 15 mal 7, nicht 30 mal 7 Minuten, sondern 24 Stunden mal 7. Jesus Christus gibt sich voll und ganz uns. Nicht nur Sonntag, nicht nur an einem Tag, nicht nur an Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern. Er gibt sich seinem Volk damals hundertprozentig, 24 mal 7, bei Tag und bei Nacht. Und weniger kommt für Jesus nicht in Frage. Mit weniger ist er gar nicht zufrieden. Und das ist ein ganz anderes Leben. Ich kann mir gut vorstellen, warum manche Menschen immer noch oder manche Christen sogar immer noch in der Wüste wandern. Warum Gläubige lange Runden durch die Wüste drehen. Und die Antwort ist hier. Sie ist in dieser Geschichte. Sie bleiben und leben weiter alleine. Sie sind ja aus Ägypten raus, aus der Sklaverei raus. Und sie sagen, Jesus, ist super, dass du für mich gestorben bist. Das ist echt klasse. Dankeschön, wir sehen uns in 20 Jahren. Ich gehe mal. Und er dreht die Runde in der Wüste und sagt, irgendwie ist mein Leben so, ich weiß nicht, ich komme nicht an. Und hier steht, damit er von uns geht und uns führt, zeigt er uns das. Wir gehen aus der Wüste raus, sagen Gott danke, aber wandern alleine. Und Gott sagt, nein, nein, nein. Wenn du frei sein möchtest, dann gehst du mit mir. 24 mal 7, das ist Gottes Plan für deine und meine Befreiung und anders gibt es dir nicht. Außerhalb dieser Beziehung gibt es keine Befreiung. Ich weiß nicht, wie du und deine Führung Gottes in deinem Leben ist, wie Gott dich führt oder wie du dir das vorstellst für dein Leben. Ich denke, dass jeder von uns sich wünscht, dass Gott mal so eine grüne Welle einfach einschaltet im Leben, oder? Jeder wünscht sich das. So einfach mal alles super, alles gut. Ich fahre einfach durch und es ist einfach grün. Durch jede Probleme, jede Sache. Aber das ist nicht so. Und Gott hat das auch nicht für sein Volk damals so geplant. Gott führte sie mit einer starken Hand raus aus Ägypten. Und weißt du, wohin er sie führte? Direkt in eine Sackgasse. Schauen wir, was in der Bibel steht. Ich lese die zwei Stellen vor. Ich zeige sie nicht, weil die sehr groß sind. Und der Herr redete mit Mose und sprach, redet zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern vor Pi-Hahiroth zwischen Migdol und dem Meer. Vor Baal-Zephon, diesem gegenüber sollt ihr euch lagern am Meer. Das sind drei Orte. Und dieses Baal-Zephon ist genau gegenüber, sozusagen am anderen Ufer. Der Pharao aber wird sagen vor den Israeliten, sie haben sich verirrt im Lande. Die Wüste hat sie eingeschlossen und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage. Und ich will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao. Und aller seiner Macht. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Und sie taten so. Und dann ab Vers 10. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu den Herren und sprachen zu Mose: War nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir dir nicht schon Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Gott führt sie und führt sie direkt in eine Sackgasse. Also ich glaube, die wollten schon so eine grüne Welle haben. So, ey, endlich mal raus. Jetzt geht's richtig ab und plötzlich stehen die da. Und Gott sagt, ihr sollt euch lagern von Pi-Hahiroth zwischen Migdol und dem Meer von Baal-Zephon, dessen gegenüber sollt ihr euch lagern am Meer. Also wer zu Hause ein wenig nachforschen möchte und sehen möchte, und das ist wirklich interessant, es gibt archäologische Funde an dieser Stelle, wo im Meer wirklich von Ägyptern solche Wagen liegen, wo solche Räder richtig liegen und schon voller Moos sind im Wasser und. Diese Bilder kann ich heute nicht zeigen, weil die rechtlich geschützt sind, aber es ist sehr, sehr interessant, das mal zu lesen und zu sehen. Gott bringt sie durch seine feste Führung in eine Sackgasse. Er stellt sie in so einen Ort, wo sie nicht nach rechts können, nicht nach links können. Da geht's nirgendwo hin. Sie können nur zurück oder nach vorne. Aber nach vorne, da ist das Meer. Zurück, ja, da kommt schon die Weltmacht, die Ägypter. Und das ist alles, aber keine grüne Welle. So haben sich die Ägypter das nicht vorgestellt. So hat sich nicht mal Mose das vorgestellt. Und wenn wir aufmerksam die Bibel lesen, dann merken wir, dass Gott oft Menschen in so eine Sackgasse reinführt. Ich lese sehr, sehr oft in der Bibel von solchen Menschen, die so Überredungskünstler waren, die begabt waren, die stark waren, und plötzlich bringt sie Gott in so eine Sackgasse, wo sie dastehen und sagen, ja, keine Ahnung, ich weiß auch jetzt nicht. Ich kann's nicht. Ich schaff's nicht. Warum macht Gott sowas? Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, Johannes 6, 5 bis 6. Dort steht, da hob Jesus seine Augen auf und siehe, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Das ist genau die gleiche Geschichte. Das ist genau so. Gott sagt Mose ganz genau, was passieren wird. Also eine Sackgasse. Aber was eine Sackgasse für Mose ist oder für Philippus ist, ist für Gott überhaupt keine Sackgasse. Er weiß ganz genau, wie es rausgeht. Er weiß ganz genau, wie er diese Situation lösen kann. Und so stellt er uns in eine Situation, dich und mich, das ist oft im Leben so, und sagt einfach: Schätz die Lage mal ab. Was sollen wir tun? Was willst du tun? Und so stellt er Philippus auch in diese Situation und fragt ihn: Riesenmenge, Philippus, was sollen wir machen? Und er weiß ganz genau, was er machen soll. Und Philippus, der scannt so die Lage ab mit seinem menschlichen Auge, guckt sich alles durch und sucht so nach Möglichkeiten. Und dann sagt er ihm in Vers 7, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekommt. Also die haben schon eine Kasse, die Jünger. Die hat übrigens Judas verwaltet, was nicht gerade klug war vielleicht. Und er sagt, ja, wir haben schon eine Kasse, wir haben schon ein bisschen Geld, aber das, die Menge, niemals. Welcher Supermarkt hat jetzt offen und wie viel Geld müssen wir haben, um diese Menge zu ernähren? Das würde, glaube ich, jede Frau verstehen oder Mann, wer für zu Hause einkauft oder hier für die Gemeinde schon mal eingekauft hat. Versuch mal an 5.000 zu denken. Und dann sagen die sich, aber vielleicht gibt es noch mehr Möglichkeiten. Und in Vers 8 bis 9 spricht zu ihnen einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber das reicht auch nicht aus. Also nach dem Motto, suchen wir nach anderen Möglichkeiten. Ach stimmt, es gibt einen Jungen hier, der hat ein bisschen was. Vielleicht kann er alleine mit dieser Menge 2 Tage leben, aber 5000, das ist nicht real. Gott stellt uns in eine reale Situation und möchte uns beibringen, dass wir über den Rand einfach hinausschauen. Die Jünger schauen in dieser Situation nicht auf Jesus. Sie schauen nicht auf Jesus wie auf eine Lösung. Und so stellt Gott damals sein Volk in eine Sackgasse, damit sie lernen, wo sie überhaupt keine Erfahrung mit haben. Er trainiert sie, wie so ein Vater sein Kind trainiert, damit sie lernen, ja, die Lage richtig einzuschätzen. Damit sie lernen, in der Not eine Lösung bei Gott zu suchen und nicht einfach die Möglichkeiten, die man selber hat, durchzuschauen. Damit sie lernen, mit Gott zu rechnen. Damit sie lernen, Abhängigkeit mit ihm oder abhängig zu ihm zu sein. Dass sie sich nicht auf ihn, sondern auf sich verlassen. Das ist, glaube ich, in unserem Leben auch oft so und das kennen wir. Aber zu wissen, dass Gott für dich und für mich 24/7 da ist, das müssen wir lernen. Klar, manche würden sagen, Mose, wir haben jetzt echt keine Zeit für diese Lehrstunde. Also das ist jetzt echt unpassend, es muss eine Lösung her. Lass uns irgendwie über diese Beziehung 24/7 irgendwann unterhalten, wenn wir irgendwo angekommen sind und es ist Ruhe. Aber doch nicht jetzt. Jetzt brennt es aber echt gewaltig. Und du kommst mit irgendeiner Lehrstunde. Vertraut auf Gott, wartet doch mal ab. Nee, wir müssen das hier lösen. Und wie machen wir das? Aber nein, Gott sagt, anders geht's nicht. Solche Stunden werden echt beigebracht, wenn es richtig heiß wird, nicht anders. Und darin liegt wirklich die Schönheit der Führung Gottes. Er hat einen Plan mit uns, er hat einen Plan für unser Leben und er weiß, wie er uns führen möchte, wie er dich und mich in dieser Führung verändern möchte. Und das wird fantastisch sein, denn er wird dich anders formen und führen wie dein Nachbar, anders wie dein Freund, Bekannten. Anders wie deinen Arbeitskollegen. Er wird dich anders führen. Er führt dich dahin, er führt dich zu einem Platz, wo er mit dir wirklich so unter 4 Augen reden kann. Wo ihr eine Gemeinschaft und eine Beziehung haben könnt. Dahin möchte er mit dir. Wo er sich mit dir unterhalten kann und du ihm sagen kannst, wo du gerade nicht mehr kannst, wo du schwächelst, wo du gerade wirklich fast am Zerbrechen bist. Aber er möchte das hören. Er möchte in dieser Gemeinschaft bei dir sein. Und das ist die Schönheit dieser Beziehung. In diesen Gedanken, also Gottes, einfach in dein Leben Farben reinzubringen, Gelegenheit reinzubringen. Gott ist sowieso ein Künstler. Er möchte dein Leben verändern. Er möchte es umgestalten. Er möchte Licht reinbringen, eine bestimmte Schönheit reinbringen. Und das ist eine Schönheit, die nur unter seiner Führung funktioniert. 24/7. Ich habe euch schon mal vor längerer Zeit über eine Statue erzählt, was Michelangelo gemacht hat. Diese Statue ist circa 5 Meter hoch. Also wenn ihr euch das so vorstellt, seht ihr diesen Laser da oben, da an den Lampen? Da? Also die Statue geht vom Boden, also von dem Boden ungefähr bis hier. So groß ist sie. So circa. Das Interessante an dieser Geschichte mit dieser Statue, also ich zeige das mal, ich habe das extra so ein bisschen verdeckt. Das Interessante an dieser Geschichte ist, Michelangelo war ein sehr, sehr junger Bildhauer. Der ist knapp 26 Jahre damals gewesen, als er diese Statue gemacht hat. Und das Interessante dabei ist, dass schon zwei Bildhauer sich daran versucht haben, aber gar nicht geschafft haben. Das ist so ein Marmorklumpen gewesen, richtig schwer, knapp über 6 Tonnen. Und zwei haben schon versucht, da was zu machen, haben aber nicht geschafft und haben es liegen gelassen. Und da hat Michelangelo diesen Klumpen einfach genommen, hat sich verbarrikadiert, also in so einer Halle oder in so einem Häuschen, ich weiß nicht, wo das war, und hat 2 Jahre dran gearbeitet. Und er arbeitete nicht mit Meißel und Hammer, nicht mit so einer irgendwie so Akkugerät oder keine Ahnung, um da was zu schrauben, zu leimen und zu machen, nicht mit einer Steinsäge, nein, er schleifte es. Ich kann mir gar nicht so heute vorstellen, wie das sein kann. Er musste sehr genau arbeiten, denn ein Stück zu viel, dann kann man das nicht rankleben. Wenn was abbricht, kann man nichts machen. Und dieser Marmorklumpen, der wies schon Spuren der zwei Bildhauer auf, aber trotzdem hat Michelangelo es genommen und hat gesagt, ich habe da eine Idee, ich habe da eine Vision und ich weiß, wie es sein wird. Und irgendwann nach 2 Jahren kamen so die Meister zusammen, die Bildhauer zusammen, um zu gucken, was hat denn der junge Michelangelo so gemacht. Und wollten wahrscheinlich das ein bisschen so kritisieren und drüber reden. Doch als sie gesehen haben, dass aus diesem Klumpen Marmor der junge David rauskam, dann war nichts mehr mit Reden. Dann war alles vorbei. Denn sie haben gesehen, wie er 2 Füße hat, 2 Hände hat, wie seine Augen strahlen, seine Locken hängen. Und sie haben den jungen David wie lebendig vor sich gesehen. Und das ist auch das Design Gottes mit dir. Und mir, wenn er anfängt, uns zu führen. Wir denken oft, ach Gott, ich bin gar nicht mal so schlecht. Du hast, glaube ich, echt einen guten Fang gemacht. Ich habe wenig Macken. Ich bin schon echt gut. Mein Nachbarn, den solltest du mal schleifen. Da ist sehr viel zu tun. Aber ich bin schon nicht schlecht. Und Gott freut sich, dass wir bei ihm sind, dass er an uns was tun kann, aber lässt uns nie so alleine, wie wir zu ihm gekommen sind. Bis wir in den Himmel kommen und bei ihm sein werden, wird er an uns schleifen. Er wird etwas machen und am Ende wird etwas Wunderschönes rauskommen, weil Gott es gemacht hat, weil er das machen wird. Du und ich, wir sind ein Klumpen aus einem echt harten Material, wirklich sehr, sehr hart. Und viele können versuchen, uns zu formen. Und ein bisschen wird da und hier manchen das auch gelingen. Irgendwo vielleicht auch was kaputt zu machen. Aber kein Meister wird das so schön machen und so perfekt, wie Gott es macht. Und er wird zu seinem Ziel kommen. Er wird an dir schleifen und machen. Und das passiert nur durch seine Führung. Nach dem Prinzip 24 mal 7. Nur aus diesem 24 mal 7 kommt ein David raus. Kein anderer Weg. 24 mal 7. Was möchte Gott uns in dieser Geschichte mit Israel, mit dieser Führung denn wirklich beibringen? Das erste ist, Gott möchte uns beibringen, weiterzuschauen. Also alles weiter zu gucken, was wir so alles kennen. Er bringt uns bei, dass was auf dem anderen Ufer ist, das zu sehen. Man kann sagen, er trainiert unser geistliches Auge, zu sehen, was er tun kann, was für uns unmöglich ist. Wir sagen, aber Gott, ich kann das nicht. Und er sagt, ich weiß, aber ich. Aber Gott, das ist so, das ist nicht für mein Leben, das ist in meiner Situation, das ist unmöglich. Und Gott sagt, ich weiß, aber für mich nicht, denn ich werde dir helfen dabei. Das zweite ist, er hilft uns, hindurchzugehen. Ich glaube, wir möchten oft so um die Probleme drumherum. Wir sagen, oh, da ist was. Navi, bitte einen anderen Weg einschlagen. Und Gott sagt, nein, hindurch. Unsere Natur ist halt so. Dass wir Angst haben, ist, glaube ich, völlig normal manchmal. Dass wir nicht gehen möchten, ist auch manchmal normal. Aber Gott sagt, wenn du mit mir gehst, dann kannst du sagen, ich kann das nicht. Denn ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Also die Ausrede, ich kann nicht, die zählt nicht mehr. Die ist vorbei, weil du unter der Führung Gottes stehst. Ein weiteres Element, das Gott uns in dieser Geschichte lehrt, ist, unsere Feinde zu sehen. Und diese Feinde gibt es in unserem Leben. Und Gott kämpft mit uns gegen unsere Feinde zusammen. Und wenn Gott mit uns ist, ja, wer kann gegen uns sein? Wir lesen, dass Gott sagt, oder Mose sagt, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird euch streiten und ihr werdet still sein. Und ich glaube, dass es normal ist und dass es automatisch ist, vor Feinden, die stärker sind als wir, Angst zu haben und vielleicht sogar wegzulaufen. Aber nicht wegzulaufen, das ist etwas, was wir bewusst lernen müssen, überwinden müssen. So wie David in Psalm 23 schreibt, und das finde ich so genial, einfach, hör mal, was dort gesagt wird. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Die Feinde stehen um mich herum. Sie wetzen schon die Messer und sagen, ja, das war's. Und was mache ich? Ich decke den Tisch. Ich setze mich hin und sage, ist okay, aber ich esse jetzt. Eine Ruhe und Gelassenheit vor meinen Feinden, das bringt Gott in unser Leben. Ich hoffe und ich denke, dass du nicht unbedingt vor richtigen Feinden verfolgt wurdest heute, dass du hingekommen bist und hast gesagt, die sind weg. Ich hoffe, so war es nicht. Aber an dieser Stelle kann man Feinde auch ein bisschen anders sehen und verstehen. Es können Feinde können manche unangenehme Situationen in deinem Leben sein, durch die du durch musst. Heiklige Gespräche zum Beispiel oder irgendwelche schlechten Gewohnheiten, die dich dein Leben lang verfolgen, dich fertig machen und irgendwie dich und in der Sünde versklaven möchten. Er bringt uns bei, diesen Feinden ins Gesicht zu schauen und wirklich Kraft aus ihm zu beziehen, um damit zu kämpfen. Und diese Kraft kommt von 24x7, von dieser Beziehung mit Gott gemeinsam. Und das Letzte ist, was er ihnen beibringen möchte, ist Ruhe. Der Herr wird für euch streiten, ihr werdet stille sein. Diese Ruhe, die hier beschrieben ist, ist eine Art Lebensstil, die die Bibel beschreibt. Darüber gibt es sehr, sehr viele Arbeiten, viele Bücher über die Ruhe in der Bibel, was das so alles ist. Und das ist echt genial. Aber diese Ruhe, die hier beschrieben wird, das ist so eine Art, wie ich leben soll. Und das Interessante dabei ist, dass diese Ruhe nur dann möglich ist, wenn wir mit Gott zusammen sind. Zu zweit. Es gibt nichts anderes, keine andere Ruhe, nur wenn ich mit Gott zu zweit bin. Und Jesus weiß das, dass wir das suchen, unser Leben lang darum ringen, um diese Ruhe. Aber ohne Jesus ist diese Ruhe unmöglich. Sie wird in deinem Leben niemals sein. Deswegen lesen wir in Matthäus 11, 28 bis 29, dort steht, Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Warum haben die Menschen heute unruhige Seelen? Aus diesem Grund. Weil wir durchs Leben alleine gehen. Solange wir mit Jesus gehen, werden wir in unserem Herzen Ruhe haben. Aber wenn Gott uns führt, dann sind diese Ziele für unser Leben bestimmt. Wir gehören ihm. Und nichts wird uns umwerfen. Oft haben wir in manchen Bereichen unseres Lebens vielleicht unruhige Herzen. Oder es ist sehr, sehr unruhig in diesem Bereich. Und dann frage ich mich, vielleicht gehst du in dieser Situation immer noch alleine. Vielleicht gehst du da ohne Jesus. Und deswegen bist du so unruhig. Wenn du nach Gottes Führung gehst, wirst du immer mit ihm gemeinsam gehen. Und das ist auch das, was wir heute hier beim Abendmahl eigentlich uns daran erinnern. An dieses Zusammengehen. Jesus hat dich befreit aus einem sündigen Leben. Und jetzt sagt er, nur du und ich zusammen, zu zweit, niemals alleine. 24 mal 7, das ist das. Das ist der Anfang und das ist auch das Weitere, was Gott mit uns gehen möchte. Wir lesen in Philipper 4, 6 bis 7, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes oder die Ruhe Gottes sozusagen, der höher ist als alle Vernunft, wird euch eure Herzen im Sinne Christus Jesus bewahren. Ich glaube, wenn wir irgendwann vor Gott etwas verheimlichen und manche Situationen kämpfen, um diese Situation oder um diese Sache kämpfen und Gott gar nicht drum bitten, dann merken wir, dass wir einsam werden, dass wir einsam in dieser Geschichte kämpfen. Wir fragen Gott gar nicht, wünschst du dir das überhaupt für mein Leben? Ist das überhaupt gut für mein Leben? Wenn das so ist, dann erleben wir nicht den Frieden in unserem Herzen. Möge Gott uns in und durch diese Beziehung segnen, dieses 24 mal 7. Jesus gibt sich uns 24 Stunden, 7 Tage in der Woche und das bis ans Ende dieser Zeit. Er gibt sich dir. Das verspricht er seinen Kindern, seinen Jüngern. Er wird uns nicht verlassen. Und wenn du heute sagst, ich drehe mich in meinem Leben im Kreis, mein Herz ist unruhig, ich weiß nicht ein und nicht raus, ich bin manchmal echt kaputt, dann ist vielleicht Zeit, dass Jesus in dein Herz reinkommt, dass er eine Führung in deinem Leben übernimmt und dich aus dieser sinnlosen Wanderung durch die Wüste einfach rausholt. Und wenn du schon mit Jesus lebst und sein Kind bist, aber die Beziehung irgendwie in der letzten Zeit immer wieder vernachlässigt hast, dann möchte ich das Wort Gottes zu dir heute sagt und spricht, dass unser Heiland Jesus Christus dich befreit hat. Du bist frei. Und seine Beziehung sein Befreien hat zwei Aspekte. Dich von der Sünde zu befreien und dich zu führen. Das eine ist passiert, vernachlässige nicht das zweite. Lass diese Führung in deinem Leben, dass er dich nicht nur von der Sünde wegführt, sondern dass er dich einfach mit sich führen kann, dass du hinter ihm gehst, 24 mal 7. Eine andere Befreiung, einen anderen Weg der Befreiung gab es nicht und wird es niemals geben. Die Bibel sagt, es gibt keine. Egal wie intolerant das jetzt klingt. Aber es gibt keine. 24 mal 7. Und dieser Weg führt zum Freisein mit Jesus gemeinsam durch den Alltag und durch die Woche. Möge seine Führung zu unserem Segen werden, auch heute. Amen.